hier die ersten zwei Reihen. Bitte. Das ist ganz im Zeichen der grünen Soßekräuter, der sieben. Also deswegen hier die sieben Kisten. Kresse, kennt man ja alles. Kerbel, Gorretsch, Schnittlauch, Petersilie da hinten. Hier Sauerampfer, Pimpernelle.
Stefanie König führt Neugärtner durch das Gelände des Frankfurter Gartens. An Hochbeeten vorbei, zum selbstgebauten Gewächshaus, an Kohlrabi, Kartoffeln und Topinambur entlang.
Was hier so wunderbar wächst, eigentlich schon geerntet werden darf, ist der Spinat. Da fängt er jetzt an schon zu blühen. Hier wunderschön die Erbsen und die werden mit einer Geduld immer wieder von Nachbarin, von Kerstin und Co. immer wieder in dieses Drahtgitter hineingewebt.
Die Erbsen ranken an einem Bauzaun. Setzlinge wachsen in Tetrapacks, Reihen von Maispflanzen in weißen Plastiksäcken. Auf dem Boden Asphalt. Eine alte Verkehrsinsel mitten im Frankfurter Ostend. Der Stadtteil ist im Umbruch. Die Ansiedlung der Europäischen Zentralbank wird mit Anspannung erwartet von den Bürgern, die hier oft noch sehr günstig zur Miete wohnen. Jetzt schauen sie auf selbstgebaute Holzkisten, auf große Betonkübel voller Erde. Container dienen als Materiallager und Büro. Ein urbaner Garten als Zwischennutzung. Alles muss beweglich bleiben. Direkt in den Boden wird nicht gepflanzt.
Dann wurden ja hier die ganzen Kisten gebaut. Das ist die typische Frankfurter Kiste.
Es ist ein Hochbeet, sodass Kinder dran arbeiten können und Ältere. Es kommen ja viele ältere Leute hierher. Wir sind ja ein mobiler Garten, dass wir auch im Prinzip in einer kurzen Zeit hier wieder abräumen können.
Daniela Capelluti, eine junge Eventmanagerin, ist eine der Initiatorinnen des Projektes. Sie hat das Gelände für eine zeitweilige Nutzung der Stadt Frankfurt abgetrotzt, hat einen Verein gegründet, hat Sponsoren und Kooperationspartner gefunden, die Material, Erde, Holz und Know-how liefern. Die Sehnsucht nach mehr Grün in der Stadt, die Lust am Gärtnern mit anderen, treibt die Gründerin des Frankfurter Gartens. Anders als im Kleingartenverein gibt es hier keine feste Gartenordnung, wohl aber Regeln, die sich aus dem gemeinschaftlichen Gärtnern selbst ergeben.
Was wir aber gesagt haben, wir wollen nicht vermieten. Es gehört keinem, hier steht nicht Susanne oder Peter oder Max drauf, sondern es gehört allen gemeinsam die Beetfläche. Und dann kann man im Prinzip auf die To-Do-Liste gucken und kann machen, was man möchte. Es ist eigentlich immer alles ganz gut beschrieben, ob man jetzt gießt oder ob man neu anpflanzt oder ob man Kartoffeln aussetzt.
Gemeinsam säen, anpflanzen, ernten. Und auch das Verwerten soll gemeinsam geschehen. Grüne Soße, Essen sind geplant. Und Kochabende. Ein Lernort für jeden, der sich interessiert. Die Ideen haben sich die Frankfurter Gärtner bei den Prinzessinnengärten in Berlin geholt, wo das Modell des urbanen Gärtnerns schon seit 2009 betrieben und entwickelt wird.
Was aber das urbane Gärtnern uns eigentlich zeigt, ist, dass es uns Hinweise gibt auch auf einen sozialen Wandel, in dem sich westliche Wohlstandsgesellschaften tatsächlich auch befinden. Urban Gardening ist genau wie Do-it-yourself Ausdruck und zugleich auch Treiber dieses Wandels.
Christa Müller ist Soziologin und betrachtet das Phänomen seit Jahren. Das Urban Gardening boomt. Schon Anfang der 1970er Jahre gab es in New York die ersten Gartenprojekte. In der Bowery, damals eine raue Gegend mit hoher Kriminalität, sollte das kollektive Gärtnern die Nachbarschaft befrieden. Hier entstanden die ersten Community Gardens, Gemeinschaftsgärten auf Brachen in Häuserlücken und Hinterhöfen, von Nachbarschaftsgruppen bewirtschaftet. Im London der späten 90er warfen dann Gartenaktivisten Saatbomben, begrünten in Nachtaktionen Verkehrsinseln, pflanzten Blumen in Brachen und beriefen sich auf das Manifest Guerilla Gardening von Richard Reynolds. Die Gartenaktivisten verstanden das auch als Protest gegen Überteuerung von Wohnraum und die zu einseitige Stadtentwicklung zugunsten der Kapitalstarken, die Alteingesessene vertreibt und Nachbarschaften zerstört. Die Soziologin Christa Müller sieht den Boom der urbanen Gartenprojekte vor dem Hintergrund der Veränderung der städtischen Strukturen.
Unsere Städte sind hochgradig segregiert, das heißt, Migranten sind unter sich in ihren jeweiligen ethnischen Zusammenhängen, die Mittelschichten sind unter sich, die Oberschicht sowieso, die Unterschichten sind abgehängt und es gibt eigentlich wenig Orte, wo sich schichtenübergreifend, generationenübergreifend Menschen begegnen und zwar eben nicht nur, indem sie ein Bier zusammen trinken, was sehr unwahrscheinlich ist, aber wo es möglich ist, wenn man zusammen Gemüse anbaut. Deswegen wird der Gemüseanbau auch als ein Mittel der Inwertsetzung von Nachbarschaften, von Heterogenitäten, von Treffen und Aufeinandertreffen von unterschiedlichen Leuten, die alle kommen, entweder weil sie Dilettanten sind und was lernen wollen oder weil sie vielleicht nicht gut Deutsch sprechen, aber sowas können und sich dadurch auch als produktiv erfahren können.
Der Hafengarten Offenbach. Ein riesiges Feld auf dem Gelände des ehemaligen Ölhafens. Zuerst wurde gefliest und dann geschottert. Auf dem teilweise belasteten Boden darf nur in Gefäßen gepflanzt werden. Überall grüne Tupfer. Ein Apfelbäumchen wächst in einem Ring aus Beton. Aus Bambusstäben haben sich drei Frauen aus Bangladesch Schattendächer am Rand des Schotterfeldes gebaut. Ihre Plastikkübel sind mit Tomaten bepflanzt, bilden gerade Reihen. Dahinter wachsen in großen Joghurt-Eimern Kürbisse, Kartoffeln, Tomaten und Kräuter. Sabine Süßmann bewundert die schattenspendende Holzkonstruktion. Sie betreut den Hafengarten der Stadt Offenbach.
Familien sind hier, Einzelpersonen, unterschiedlichste Nationalitäten. Familien, die hier im Stadtteil ansässig sind, im Offenbacher Nordend und sich hier auch ein Stück weit selbst versorgen wollen. Eine ganze Reihe Bengalen haben wir hier, die sich die Fläche erobert haben auch. Künstler, Studenten, also die bringen Pflanzen mit. Viele haben auch schon vorgezogen oder bringen Saatgut mit.
Es wird fantasievoll gepflanzt, experimentiert und improvisiert. Jeder Gärtner hat einen eigenen Bereich, bringt seine eigenen Pflanzen mit. Abgrenzungen gibt es trotzdem nicht. 10.000 Quadratmeter freies Gelände haben 120 Gärtner ganz unterschiedlicher Nationalitäten angezogen. Bereits Mitte der 90er Jahre entstanden interkulturelle Gärten. Die Idee wurde zuerst in Göttingen umgesetzt. In Hessen gibt es interkulturelle Gartenprojekte seit Jahren in Rüsselsheim, Dietzenbach, Oberursel, Darmstadt, Marburg und Gießen. Christa Müller hat diese Gärten wissenschaftlich begleitet und sieht darin eine frühe Form des Urban Gardening.
Bei interkulturellen Gärten geht es natürlich auch ganz stark ums Teilen, ums Tauschen, um eine Ökonomie des Schenkens und der Gegenseitigkeit. Und die kann man nur kultivieren, wenn man Überschüsse produziert. Und das ist im Garten der Fall. Und deswegen ist der Garten quasi ein Ort der Natur, so ein wunderbarer Ort, wo Menschen sich auf eine neue Weise verwurzeln können und ankommen können und dann aber darüber immer auch Anschlüsse schaffen, fruchtbare Anschlüsse in die Mehrheitsgesellschaft.
Der Garten als utopischer Ort? Jeder Garten entwickelt Eigenheiten, eine eigene Struktur, einen eigenen Charakter. Der Prinzessinnengarten am Moritzplatz in Berlin-Kreuzberg ist Vorbild für viele Stadtgärtner in Deutschland. Marco Clausen und Robert Schorr, die Gründer.
Wir haben 2009 damit angefangen, diese zugewucherte und zugemüllte Brachfläche in einen urbanen Garten zu verwandeln. Die Idee kam eigentlich aus Kuba. Dort wird in Form der Agrikultur urbane Landwirtschaft betrieben. Was wir gemacht haben am Anfang war, Menschen aufzurufen, uns zu helfen. Wir waren nur zu zweit. Und es kamen gleich 150 am ersten Tag und haben mit uns zusammen den Müll aufgeräumt. Ich bin Marco Clausen, Mitbegründer des Prinzessinnengartens. Wir sind ein soziales Unternehmen. Wir machen sehr viel Bildungs- und Sozialprojekte hier im Kiez.
Wir arbeiten im Jahr mit 1500 Leuten, grob 30.000 ehrenamtliche Stunden. Das gilt mittlerweile weltweit als ein Modellprojekt.
Marco Clausen sieht sich als sozialer Gärtner. Er holt Bildungsprojekte mit Schülern und Kita-Kindern in den Garten. Er und Robert Shaw, der eigentlich Dokumentarfilmer ist, verstehen den Prinzessinnengarten als soziales Unternehmen ohne öffentliche Gelder. Sie wollen Impulse geben für den Umgang mit Pflanzen und Natur. Ihr Garten ist ein Modell, ständig im Umbau, nomadisch grün, wie sie es nennen. Für die Soziologin Christa Müller geht es um das Erproben von Freiräumen.
Diese Gärten, sie stehen auch nicht in der Tradition der Kleingärten. Sie stehen auch nicht in der Tradition der Landwirtschaft, die wir kennen, oder der Haushaltsplanung, sondern sie haben eher was Künstlerisches. Künstlerische Räume schaffen immer die Möglichkeit auch, sich frei bewegen zu können. Es geht wirklich um Freiräume, weil diese Gesellschaft und diese Städte, in der wir leben, so hochgradig verriegelt sind, werden diese Freiräume quasi geschaffen.
Getrieben werden die urbanen Gärtner von ihrer Sehnsucht. Nach echtem, nach Wachstum, nach überschaubaren Prozessen. Sie beschäftigen sich mit Ressourcenknappheit, mit Recyclingstrategien, mit Fragen der Nachhaltigkeit und mit der Kritik an der Nahrungsmittelindustrie. Die Akteure sind kreativ, gebildet, meist um die 30.
Der Prinzessinnengarten ist ein Ort für mich, um Ideen zu realisieren.
Ich nutze den Garten, indem ich zum einen meinem Sohn hier die Pflanzen erkläre. Prinzessinnengarten bedeutet schon so ein Stück Paradies, also in der Stadt.
Ich mag das, das ist sowieso eine kleine Oase. Das Essen schmeckt hervorragend.
Ich komme hierher zum Arbeiten. Das macht mich glücklich.
I love this place because you have delicious food for your body and great food for your eyes.
Die urbanen Gärten, diese wachsenden Provisorien, bieten genau das, was Städter heute suchen. Sinn, Nähe, Intensität, Genuss und neue Formen der Gemeinschaft. Hier kann jeder andocken, sich vernetzen, lernen. Es sind Orte, die Nachbarn anlocken, Senioren, Touristen, Schulklassen, Eltern mit Kindern. Urbane Gärten verändern das Mikroklima eines Stadtteils, weil sie alles und jeden mit einbeziehen. Christa Müller beschreibt die neue Generation von Stadtgärtnern.
Wir haben es hier eigentlich mit einer Generation zu tun, die hochgradig pragmatisch ist, die aber das Internet auch als solches nutzt dann wiederum. Gemüseanbau ist eigentlich wie das Internet interaktiv. Man setzt sich ins Verhältnis zum Raum, wenn man zum Beispiel Kräuter anbaut, statt Zierpflanzen betrachtet. Das, was natürlich auch schön ist, aber eben anders. Und Konsum wird auch von vielen der in der Stadtgartenbewegung Aktiven kritisch gesehen. Und das entspricht überhaupt nicht ihrem Selbstbild. Und sie sehen sich auch gar nicht primär als Konsumenten, sondern eher als Macher, als Schöpfer, als Mixer, als Finder. Und sie übertragen eigentlich die Welterfahrung, die sie im Internet gemacht haben, dass nämlich alles sofort Resonanz erzeugt und Dinge sich verändern. Das übertragen sie jetzt in die analogen Welten.
Eine grüne Idylle ist es nicht. In Frankfurt am Danziger Platz stehen Autos im Stau, heruntergekurbelte Scheiben, neugierige Blicke. Der Frankfurter Garten hat bereits eine ganz eigene Dynamik entwickelt. Es gibt Führungen, Schulklassen interessieren sich. Eine Hochzeit wird bald hier gefeiert. Thorsten, der Feierabendimker, hat Bienen auf dem Gelände angesiedelt. Auf einer Schiefertafel ist mit weißer Kreide die To-Do-Liste geschrieben. Erde sieben, Brennnessellauge ansetzen, schnell Kompost aufbauen, Holzkisten bauen. Die Studentin Susanne schaut nach ihren Maispflänzchen.
Ich wohne auch in der Nähe und kann dann 5 Minuten herradeln und bin dann einfach spontan mal vorbeigefahren, geguckt, irgendwie was gibt's zu tun. Und wurde direkt irgendwie mit ins Team eingeladen und habe meine ersten Maispflänzchen in Wasser und Erde gelegt. Und dann ist einfach schön zu sehen, was passiert. Ne? Man ist 3 Tage später da und die Maispflanzen sind einfach gewachsen.
Marianne und Ursel. Die beiden Seniorinnen leben in der Nachbarschaft. Heute kommen sie zum Gartenclub. Ein Treffen für die Freiwilligen. Walter, auch aus der Nachbarschaft, kommt zum Plauschen und Gießen.
Ich habe immer Dienst. Ich gehe morgens und abends an bestimmten Stellen hier gießen.
Wir haben es eigentlich durchs Internet oder wenn wir jeden Tag hier vorbeilaufen. Und wir sind eigentlich vom ersten Tag an dabei.
Die Geselligkeit, also das Miteinander, das ist ja sehr wichtig, das Soziale. Und das eben vom Kleinen, sprich 4, 5 Jahren sind die Kinder dabei, interessieren sich, helfen gießen, tragen Asphalt ab, wie auch immer. Bis eben ins hohe Alter rein. Ne? Sind also alle Altersgruppen mit integriert.
Man kommt irgendwie beim Gärtnern ins Gespräch und kann irgendwie was zusammen tun, aktiv sein und muss dafür halt nicht ewig weit rausfahren mit dem Auto, sondern hat das irgendwie vor der Nase.